Die Corona-Krise in China. Ein Mitschnitt der digitalen Diskussionsreihe der AKG vom 25. März 2020. Corona wurde lange Zeit als chinesisches Problem wahrgenommen. Lange diskutierte die europäische Öffentlichkeit über einen möglichen Legitimitätsverlust der chinesischen Regierung. Mittlerweile ist die Kritik einer beinahe ehrfürchtigen Bewunderung der Steuerungsfähigkeit des chinesischen Staates gewichen. Durch ein radikales Vorgehen habe man die Corona-Krise in beneidenswert schnellem Tempo überwunden. Doch welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die chinesische und globale Wirtschaft? Was bedeutet die Vorgangsweise der chinesischen Regierung für soziale Kämpfe vor Ort? Welche politischen und wissenschaftlichen Bearbeitungsstrategien sind in den nächsten Wochen und Monaten zu erwarten? Diese Fragen diskutierten Stefan Schmalz von der Uni Jena und David Fuchs von der Humboldt-Uni Berlin in der digitalen Vortragsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung. Die AKG hat sich im Juni 2004 als offener Zusammenschluss von SozialwissenschaftlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum gegründet. Ihre gemeinsame Arbeit hat das Ziel, gesellschaftskritische Theorieansätze in einer Zeit zu diskutieren, in der eben solche Ansätze an Hochschulen zunehmend marginalisiert werden. Dadurch soll Gesellschaftskritik sowohl reproduziert als auch weiterentwickelt werden. Die digitale Vortragsreihe wurde als Reaktion auf Corona ins Leben gerufen, um trotz physischer und sozialer Isolation ein kollektives Nachdenken über den Zustand der sich rapide wandelnden Welt zu bieten. Die Vorträge finden immer mittwochs ab 16 Uhr eine Stunde lang über Zoom statt. Einen Link zu der Reihe findet sich hier in den Shownotes oder dem Beitrag im Browser. Außerdem freut sich der Mosaik-Podcast, wöchentlich die Mitschnitte dieser Vorträge zu veröffentlichen. Sowohl den Mitschnitt als auch die Moderation des heutigen Vortrags verdanken wir Simone Klar von der Uni Kassel.
Tatsächlich anfangen erst Stefan Schmalz das Wort zu erteilen. Stefan arbeitet schon seit Jahren zu China und Produktionsketten zur politischen Ökonomie, Machtverschiebung im Weltsystem und ist momentan noch in der Uni Jena, bald vertritt er an der FU Berlin. Und er gibt uns als erstes einen 10-minütigen Input mehr zu der wirtschaftlichen Seite und im Anschluss spricht dann Daniel, der an der HU in Berlin ist und sich viel mit sozialen Bewegungen und Protesten, insbesondere auch in China, auseinandergesetzt hat. Genau. Und ich würde jetzt das Wort an Stefan erteilen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte mit einer Meldung vorgestern von Spiegel Online beginnen, die wie folgt lautete, nämlich dass Landrat Stefan Pusch vom Landkreis Heinsberg, der am schwersten von der Covid-19-Epidemie betroffen ist, mit 1000 Fällen und 20 Toten, einen offenen Brief an Xi Jinping geschrieben hat, wo er darum bittet, um Unterstützung von Schutzmaterialien und Expertise zur Bekämpfung der Epidemie. Ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang und das zeigt so ein bisschen, wo wir jetzt gerade sind. Eine Situation, die vor einem Monat noch undenkbar gewesen wäre, nämlich dass Europa auf einmal im Mittelpunkt der Epidemie ist und China in eine seltsame Rolle reingeraten ist, in so eine Art Retter in der Not zu sein. Ich möchte im Folgenden kurz den laufenden Prozess, das ist ein laufender Prozess, ein bisschen darstellen, zur Politik und der Ökonomie einige Punkte nennen und würde gerne zwei Vorbemerkungen anfangen. Zunächst eine wirtschaftliche und eine politische. Wirtschaftlich, wenn man jetzt auf das ganze Geschehnis der letzten Monate blickt, ist sehr wichtig, dass China nicht mehr das China ist, das man vor 10 Jahren damals bei der Finanz- und Wirtschaftskrise kennt, so dieses Bild der Werkstatt der Welt. Heute ist China, die chinesische Wirtschaft, stark diversifiziert und hat einen sehr, sehr großen Binnenmarkt. Die Bedeutung von, würde ich mal sagen, diesen Fabriken, die stark exportgerichtet sind, ist nach wie vor da, aber hat abgenommen. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass China schon vorher in einer recht schwierigen Situation war, in einer Transformationsphase. Letztes Jahr lag das Wachstum, das ist eine politische Zahl, bei 6,1%, das 30-Jahres-Tief. Es gab einen Handelskrieg, das wissen natürlich alle mit den USA. Und man sieht an verschiedenen Indikatoren, Autoverkauf und so weiter, sofort einen Rückgang. Auch Probleme wie Schulden auf kommunaler Ebene, eine Immobilienblase. Also China auf der einen Seite ein sehr immer wichtigerer Faktor geworden, aber auf der anderen Seite auch ein Land mit Problemen. Politisch ist es, glaube ich, wichtig bei dieser ganzen Behandlung, die wir jetzt haben, also unserem Thema, im Blick zu haben, wie dieser Parteistaat, der es letztlich ist, funktioniert. Man könnte jetzt so ganz einfach politikwissenschaftlich sagen, politisch funktioniert, basiert das ganze System vor allem auf Output-Legitimation. Also es geht darum, in irgendeiner Form Leistung zu bringen, Kennziffern müssen erfüllt werden, hohes Wachstum, Wohlstand und so weiter und so fort. Und man kann sagen, dass die ganze Xi Jinping-Periode seit 2012, 2013 stark darauf basiert, vieles, was passiert ist, dass es letztlich darum geht, Macht zu rezentrieren und die Legitimation und Funktionsfähigkeit des Parteistaats zu stärken, wieder zurückzugewinnen. Das sind solche Sachen wie der Antikorruptionskampf, sehr, sehr wichtig, wo auch gegen mächtige Interessen teilweise vorgegangen wurde. Und auch ideologisch Zhongguomeng, der chinesische Traum, die Idee eines kollektiven Aufstiegs, was mit Nationalismus und auch, da werden wir noch mehr drüber hören, Repression einhergeht. Die Krise, die wir jetzt erleben, hat ihren Anfang natürlich Ende 2019. Man kann dort sehr stark sehen, wie die ganze Krisenbearbeitung ablief. Es ist sehr funktioniert sehr nach, wie auch das politische System in China funktioniert. Lange wurde die Lungenerkrankung, wie sie zuerst genannt wurden, erst verschwiegen und relativ spät das Ganze durch die Behörden erst Ende Dezember öffentlich gemacht. Das ist so ein Punkt, dass so eine Provinz oder eine Stadt ungern in so einem System Sachen meldet, die keine Erfolgsmeldung sind. Es hat auch Zensur geherrscht und man kann eigentlich sagen, dass erst ab dem 15.01. klar benannt wurde, dass es Mensch-zu-Mensch-Transmissionen gab und selbst noch am 18.01. in Wuhan es ein riesengroßes traditionelles Bankett mit 40.000 Familien gab. Also es dort zu Beginn eigentlich Sache passiert ist, die heute relativ irrsinnig erscheint, aber gleichzeitig, wenn man jetzt nach Südkorea bei Freikirchen oder Karneval in Deutschland schaut, ähnliche Geschehnisse in anderen Ländern auch gegeben hat. Bei der Bekämpfung hat man dann gesehen, dass es eine sehr, sehr starke nationale Priorität gehabt hat, also ein Krisenstab gegründet würde, mit sehr großem Umfang, so dieses System, das chinesische, das Ergebnis zählt, eine rigorose Implementation von Maßnahmen, die ich jetzt nicht alle nennen will, Ausgangssperren, der Parteiapparat hat starke soziale Kontrolle ausgeübt mit Checks an Wohnhäusern, digitale auch Kontrollmechanismen, eine App, wo man den Krankheitsstand meldet und auch Fabrikschließungen. Das Ergebnis war, das ist mittlerweile bekannt, dass die Ansteckung in anderen Provinzen relativ niedrig gehalten wurde und weitgehend der Krankheitsherd in der Provinz Hubei, Wuhan, fokussiert wurde. Ist, glaube ich, ganz wichtig, ökonomisch zu sehen, wann das Ganze passiert ist, nämlich im Umfeld des Neujahrsfestes. Dort ist das öffentliche Leben, liegt lahm in China. 290 Millionen Wanderarbeiter reisen in ihre Heimat zurück. Und genau zu diesem Zeitpunkt, also war dann klar, es gibt diesen Krankheitsausbruch, diese Epidemie. Und dort wurde dann die Maßnahme von Ausgangssperren. 23. Januar wurde Wuhan, Hubei, weitgehend dicht gemacht und auch in anderen Provinzen wurden verschiedene Modelle eingeführt. Die Ferien wurden dann verlängert auch. Also in dieser Zeit sind die Fabriken ohnehin weitgehend in China lahmgelegt. Und es wurde dann quasi mit relativ rigorosen Bestimmungen eine gestaffelte Wiederaufnahme der Produktion je nach Provinz überhaupt ermöglicht. Das Hauptmoment war dann auch, dass die ganzen Arbeitskräfte durch die Mobilität, die nicht mehr gewährleistet war, gar nicht mehr zurückkommen könnte, auch bürokratische Auflagen, dass letztlich bis Ende Februar eigentlich die ganze Produktion nur auf 50% gelaufen ist und bis heute erst wieder so langsam Normalität jetzt in der ökonomischen Struktur herrscht. Also Volkswagen hat immer noch zwei Werke nicht offen. Wuhan werden Aufgangssperren erst am 4. April wieder aufgelöst. Es ist so, dass die Krisen ökonomisch sich massiv ausgewirkt haben. Zum einen einfach eine Form von Unterkonsumption, also Einbruch im Automobilverkauf, Einzelhandel, Flugreisen, das Konsumentenvertrauen ging runter, die Arbeitslosigkeit stieg um 2% auf 6,2%. Das ist dann gleich eine zweistellige Millionenanzahl. Man weiß auch, dass das BIP dieses Quartal wahrscheinlich für China ungewöhnlich negativ sein wird. Und das sieht man an verschiedensten Indikatoren. Man sieht jetzt, dass die Tendenz erst wieder nach oben geht. Und man eigentlich sagen kann, dass auch dauerhafte Schäden, also Sparguthaben wurden massiv angezapft, weil gerade bei kleinen Unternehmern, das sind 230 Millionen Menschen, die teils informell arbeiten, dann Umsatzeinbußen 50% hatten, die dann ihre Sparguthaben teilweise verbraucht haben. Also es hat eine sehr, sehr starke Auswirkung gehabt. Gleichzeitig kann man sowas wie einen Profit Squeeze eben auch auf Unternehmen stattfinden, weil es eben diesen Produktionsausfall im Verlängerten gab, wo an einigen Punkten dann auch gegengewirkt wurde mit staatlichen Hilfen, zum Beispiel mittelständische Unternehmen haben Kredite bekommen, Mieten erlassen bekommen, Lohnnebenkosten. Es gab auch für Kleinstunternehmen kleinere Erleichterungen. Aber bisher ist kein großes Konjunkturpaket oder sowas verabschiedet worden. Das Interessante ist jetzt global. Was bedeutet das global? Zum einen hat sich im Westen eigentlich erst sehr spät auf den globalen Finanzmärkten sich das überhaupt niedergeschlagen. Also lange Zeit wurde diese Krise überhaupt nicht beachtet. Also die Börsen gingen von einer Höhe zur nächsten. Es ist jetzt erst so, dann als die Krise dann nach Europa kam, also die Covid-19-Krise, dass eigentlich alles eingebrochen ist. Auf der Ebene der Produktion sieht man an drei Punkten, wie Lieferketten unterbrochen wurden. Einmal im Bereich sind viele Sachen eben offgeschort worden, also dass die Lagerkapazitäten einfach aufgebraucht sind bei einigen größeren Konzernen. Elektronikbereich ist eine Sache, auch in der Textilindustrie. Also fehlen einfach Grundstoffe teilweise in anderen ostasiatischen Ländern, wo Fabriken dann geschlossen haben oder auch Firmen wie H&M. Sind dann Probleme. Und auch Hubei ist sehr, sehr wichtig als Automobilstandort. Dort sieht man auch Auswirkungen. Man hat auch gesehen in China, dass durch die ganzen Kontrollen die Logistik nicht mehr so funktioniert hat, wie man gedacht hat. Verschiffung, Flughäfen, Trucks, da ist einfach viel überhaupt nicht geliefert worden. Und das ganze Thema medizinische Geräte, die dann einfach komplett auf dem heimischen Markt genutzt wurden, erstmal nicht geliefert wurden, sind also Riesenprobleme. Es ist also vollkommen offen jetzt erstmal, was jetzt passieren wird, weil sie die Krise in die EU verlagert. Wenn dort die Nachfrage stoppt, was das jetzt bedeutet für die chinesische Ökonomie, die wieder gerade anspringt. Aber minus 13,5 Industrieproduktion, minus 20% Einzelhandel. Ich gehe jetzt ganz kurz zum Schluss noch auf die politische Legitimation ein. Man kann sagen, dass es zunächst eine Phase der Delegitimation gab. Gehe ich jetzt nicht so genau drauf ein. Da ging es vor allem um die Zensur, die Informationspolitik, die späte Reaktion und auch das Gesundheitssystem. Und jetzt hat man eine Phase der Relegitimation der Regierung. Das Gefühl ist, das Schlimmste ist gemeistert. Die Schuld trägt die Provinz. Und gerade im internationalen Vergleich wirkt die EU, da wird immer wieder auch in Foren, Weibo und sowas drauf verwiesen, wie so eine Art Failed State. Als letzten Punkt noch, damit ende ich, ist, glaube ich, das jetzt für Deutschland nochmal wirklich sehr interessant, was das Ganze extern bedeutet. Man kann eigentlich sagen, dass China und die USA seit 2016, 2017 in so einer Art Wirtschaftskrieg, in einer Art Systemkonkurrenz drin sind, die immer stärker da ist. Und die Krise führt eigentlich jetzt dazu, dass China in einigen Bereichen versuchen wird, sich stärker, also auch versuchen, Hegemonie aufzubauen. Es gibt jetzt dieses Projekt der Gesundheitsseidenstraße, Lieferung von Gesundheitsgeräten und so weiter und so fort, auch noch Europa. Es gibt eine rhetorische Schlacht um die Schuldzuschreibung jetzt mit Trump, der ganz stark auf China und über den China- und Wuhan-Virus redet, gleichzeitig überschwemmen chinesische Botschaften jetzt über Twitter, senden jetzt Fake News über den Ursprung des Virus, er sei in den USA gekommen. Und man wird auch, denke ich, aufgrund, dass die Börsenkurse niedrig gegangen sind, sieht man eine Diskussion in China mittlerweile, dass die Chance genutzt werden soll, Marktanteile abzustecken, auch Unternehmen zu übernehmen. Hier stoppe ich also. Es könnte sein, dass diese Krise, die ursprünglich in China begonnen hat, letztlich dazu führen, dass China eventuell jetzt gar nicht mehr der Herd der Krise ist, sondern gestärkt aus dieser Situation herausgehen könnte. Das ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten, weil man gar nicht genau weiß, was jetzt als nächstes passiert, ob es noch eine weitere Krankheitswelle gibt. Hier stoppe ich. Entschuldigung für die kurze Überschreitung.
Danke, Stefan. Ich würde, glaube ich, auch gleich weiter an Daniel geben, der uns dann jetzt noch mal ein bisschen was zu die Frage von den sozialen Kämpfen in diesem Kontext in China erzählen wird. Und bitte nutzt das Pad auch gerne jetzt schon für Fragen. Bisher habe ich da noch nichts gesehen.
Okay, hört man mich? Gut, hörst du mich? Simone zumindest? Ja. Okay, also auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung und auch die Organisation. Ich finde es super, dass die AKG diese Veranstaltungsreihe gestartet hat. Und danke auch Stefan für deinen Input. Ich glaube, dass mein Beitrag da auch relativ gut anknüpfen kann. Worauf möchte ich eingehen in diesen kurzen 10 Minuten? Ich möchte mich insgesamt eigentlich mit 3, 4 Fragen beschäftigen. Und dazu einen kurzen Input geben. Zum einen die Frage, inwieweit die Corona-Krise, das war ja auch medial ein sehr breit diskutiertes Thema, inwieweit die Corona-Krise tatsächlich eine Gefahr für die Legitimität bzw. die Herrschaftsstabilität der kommunistischen Partei oder des chinesischen Parteistaates darstellt. Dann möchte ich darauf eingehen, welche Formen von Kritik und welche Formen von sozialen Kämpfen es in Zeiten der Corona-Krise denn in China denn überhaupt gibt. Und drittens eben auch, mit welchen Maßnahmen der chinesische Parteistaat auf Kritik, aber auch auf offene soziale Proteste reagiert. Um diese Fragen zu beantworten und die Situation im Moment einordnen zu können, wenn man den Fokus auf soziale Kämpfe richtet, ist es, glaube ich, ganz wichtig, zuerst eben auch nochmal eine Vorbemerkung zu machen oder 2, 3 Sätze zu den Entwicklungstendenzen und zur Ausgangslage vor Beginn der Corona-Krise machen. Ganz allgemein ist festzuhalten, dass soziale Kämpfe in China keine Besonderheit darstellen, sondern, das werden wahrscheinlich viele hier auch ohnehin schon wissen, sondern eigentlich die Regel, oder es ist die Regel, dass es ein hohes Ausmaß an sozialen Kämpfen gibt. Ich persönlich beschäftige mich ja in erster Linie mit Arbeitskämpfen und kann da vielleicht nur ganz kurz auf ein paar Zahlen verweisen. Wir haben unabhängige Erhebungen basierend auf sozialen Medien zu Arbeitskämpfen in China, das umfasst Streiks, Demonstrationen etc., die auf folgende Zahlen kommen. Es gibt Schätzungen, dass es zwischen 2013 und 2017 oder es wurden zwischen 2013 und 2017 mehr als 8.500 Fälle an Arbeitsprotesten, Arbeitskämpfen registriert. Von der Hongkonger NGO China Labour Bulletin, die ein zentraler Akteur auch ist in der Erhebung von Zahlen zu sozialen Protesten in China. Und diese 8.500 Fälle werden so betrachtet, dass man ungefähr einschätzen kann, dass das 5-10% der tatsächlichen Fälle ist. Ja? Also 8.600 sind 5-10% der tatsächlichen Fälle an Arbeitskämpfen in China. In diesem Zeitraum 2013, 2017. Das heißt, Arbeitskämpfe sind in China keine Ausnahme, keine Besonderheit, sondern eigentlich die Regel. Wenn man das gesagt hat, muss man aber hinzufügen, wichtig in der Frage zu Herrschaftsstabilität und Legitimität, dass diese Arbeitskämpfe in der Regel begrenzt sind. Und zwar sowohl, was ihre räumliche Ausweitung betrifft, als auch was die Forderungen betrifft. In erster Linie sind Arbeitskämpfe in China räumlich begrenzt auf einzelne Fabriken oder auf einzelne Unternehmen. Sie sind, was die Forderungen betrifft, in erster Linie fokussiert auf klassisch ökonomische Forderungen. Also im letzten Jahr 2019 beispielsweise waren mehr als 90% der Forderungen in Arbeitskämpfen Forderungen nach der Auszahlung von ausstehenden Löhnen. Ja, also es geht in erster Linie um Lohnfragen in diesen Kämpfen. Und drittens steht die Zentralregierung des chinesischen Parteistaats auch kaum und nur in den äußerst seltensten Fällen in der Kritik. Ja, das heißt, wenn es Kritik an staatlichen Akteuren gibt, dann ist die Kritik auf lokalstaatliche Akteure gerichtet. Das heißt nicht, dass soziale Kämpfe nicht ernst genommen werden von, vom chinesischen Parteistaat. Gerade, und das hat Stefan ja schon angesprochen, dass es maßgebliche Veränderungen in der politischen Ökonomie Chinas seit der Machtübernahme von Xi Jinping 2012 gibt. Und gerade in dieser Phase, seit 2012, hat eben auch die Repression gegenüber Arbeitskämpfen und überhaupt sozialen Protesten in China maßgeblich zugenommen. Man kann das zum Beispiel ablesen an dem Anteil jener Proteste, an denen es zum Einsatz von Polizei oder Riot Police und Verhaftungen gekommen ist. Und diese Zahl ist in den vergangenen Jahren auch drastisch angestiegen. Allein in den letzten 1,5 Jahren wurden über 100 Arbeiterinnen, Aktivistinnen, Studierende zumindest vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Was will ich damit sagen? Also erstens, soziale Proteste sind, wie schon gesagt, nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Gleichzeitig ist es aber so, dass sie bis dato, obwohl das immer wieder auch medial angenommen wird, bis dato nicht eine tatsächliche Gefahr für die Stabilität der kommunistischen Partei darstellen, aufgrund ihrer eigenen Beschränkungen, aber auch aufgrund der staatlichen repressiven Maßnahmen. Genau. Und von dem, das ist sozusagen die Ausgangslage, die man auch hier jetzt seit Januar mitdenken muss. Und der zweite Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte, ist die Kritik am Krisenmanagement der chinesischen Regierung als erste Form von sozialen Unmut, könnte man sagen. Hier, und das werden die meisten wahrscheinlich auch medial mitbekommen haben, hier gab es auf der einen Seite schon ab Ende Januar ein relativ großes Ausmaß an Kritik an der Informationspolitik und am Krisenmanagement des chinesischen Staates. Und diese Kritik wurde in erster Linie auf sozialen Medien geäußert. Das ist auf WeChat, Weibo oder in anderen Online-Foren. Besonders befeuert wurde diese Kritik dann durch den Tod des Arztes Li Wenliang am 7. Februar, der bereits Ende Dezember als einer von insgesamt 8 Ärzten darauf hingewiesen hat, dass es vermutlich einen neuartigen Virus gibt, den man sozusagen beachten muss und das auch weitergemeldet hat, der aber dann in Polizeigewahrsam genommen wurde. Also der sogenannte Whistleblower Li Wenliang, der das Ende Dezember schon kundgetan hat oder versucht hat weiterzugeben, der über diesen Virus gesprochen hat, wurde in Polizeigewahrsam genommen und ist dann am 7. Februar verstorben. Die Kritik an der Informationspolitik hat sich an diesem Punkt tatsächlich sehr stark zugespitzt, auch auf ein Level, dass, wenn man die Online-Diskussionen, wenn man die sozialen Medien in China verfolgt, durchaus bemerkenswert ist, bis zu einem gewissen Grad. Aber auch an dieser Kritik möchte ich, ist so mein Punkt oder mein Argument, dass man zwei zentrale Aspekte beachten muss. Zum einen war und ist die Kritik, die online geäußert wird, nach wie vor allem an lokale Parteikader und Regierungsvertreter gerichtet. Und zum anderen ist die Zentralregierung bisher sehr erfolgreich und sehr effektiv mit dieser Kritik umgegangen. Und deswegen würde ich Stefan quasi auch widersprechen, oder zumindest teilweise widersprechen. Ich würd nicht so weit gehen, von einer Phase der Delegitimation zu sprechen, die dann von einer anderen Phase abgesetzt worden ist. Ich glaube, also man muss natürlich sagen, dass die Kritik online abgenommen hat, aber ich würde gar nicht so weit gehen, von einer Phase der Delegitimation zu sprechen. Wie geht denn die Regierung mit Online-Kritik, mit Online-Unmut um oder wie ist sie konkret in dieser Situation umgegangen? Zum Ersten Zum Ersten ist es bemerkenswert, dass es einen relativ offenen Umgang seitens des chinesischen Parteistaates mit dieser online geäußerten Kritik gab. Das heißt, Engpässe an medizinischen Geräten, Engpässe an Personal, an Betten in den Krankenhäusern, über die wirklich breit auch privat kommuniziert worden ist, Die wurden auch in staatlichen Medien thematisiert und staatliche Journalisten von staatlichen Medien wurden auch nach Wuhan gelassen und es wurde ihnen auch erlaubt, von dort zu berichten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die zweite Maßnahme im Hintergrund dieser sozusagen relativ offenen Herangehensweise medial, und da versucht den Diskurs auch zu bestimmen, im Hintergrund hat aber auch eine relativ breite Repression eingesetzt. Es hat eine staatsweite Kampagne gegeben gegen all jene Personen, die online Zustimmung zur, oh, jetzt schon mit seinem, das wird knapp, die online Zustimmung zur, zu Solidaritätsbekundungen mit Li Wenliang geübt haben, die online zu mehr Transparenz, zu Meinungs- und Medienfreiheit aufgerufen haben. All diese Personen, die sozusagen nachverfolgbar sich online dazu geäußert worden sind, denen wurde nachgeforscht und das ging tatsächlich bis, also das klingt immer so dystopisch, aber das ging tatsächlich bis in einzelne Dörfer, in denen Personen, die sich online geäußert haben, aufgesucht worden sind und die dann entweder in Polizeigewahrsam genommen worden sind oder in der Mehrheit mussten sie sozusagen ein Statement unterschreiben der Selbstkritik und dass sie das nicht mehr weitermachen werden, werden in der Zukunft. Die dritte Maßnahme war, dass der Fokus in der Bevölkerung auf die lokalstaatlichen Kader weiter befördert worden ist. Im Falle von Li Wenliang ist die Zentralregierung so damit umgegangen, dass sie eine Untersuchungskommission direkt nach Wuhan geschickt hat. Und diese Untersuchungskommission ist zum Ergebnis gekommen, dass diese Kritik, die in sozialen Medien geäußert worden ist, berechtigt ist, dass aber verantwortlich dafür lokale Kader sind. Und es ist dann eben auch zur Absetzung von Führungspersonen gekommen, von sehr hohen Führungspersonen. Die Parteivorstände in der Provinz Hubei, aber auch der Stadt Wuhan wurden abgesetzt. Und mittlerweile, muss man sagen, hat sich sozusagen der Umgang des chinesischen Staates mit online formulierter Kritik auch insofern verändert als das, und das hat Stefan ja schon angesprochen, man jetzt auch in der medialen Berichterstattung sehr viel von den Verfehlungen internationaler Maßnahmen gegen den Virus lesen kann. Chinesische Online-Medien, aber auch normale Zeitungen sind voll mit der Berichterstattung, wie verantwortungslos, wie lasch, wie zu langsam Regierungen in Westeuropa, aber auch in den USA mit der Krise umgegangen worden sind und umgekehrt dann eben auch, wie gut und wie effektiv der chinesische Staat auf diese Krise reagiert hat. Ich bin zwar schon am Ende der Zeit, ich möchte noch zwei Sätze, wenn ich darf, sagen zu Protest außerhalb oder Unmut außerhalb des von Online-Foren oder überhaupt des Online-Raums, also offenen Protesten. Ich würde da in zwei Sätzen, vielleicht können wir da später noch drüber diskutieren, in zwei Sätzen Folgendes sagen. Es gibt mittlerweile eine relativ geringe Anzahl an offenen Protesten in den letzten Wochen, vor allem seit Mitte Februar. Die Zahl ist noch relativ gering, aber es scheint sozusagen wieder eine Zunahme zu geben nach der Zeit des Lockdowns. Was ist bemerkenswert daran vielleicht? Bemerkenswert ist, dass wir es in den letzten Wochen in erster Linie mit kleineren Protesten zu tun gehabt haben, die einerseits die Versorgungslage in der Provinz Hubei öffentlich kritisieren, auch in Formen von Demonstrationen, aber auch Proteste im Dienstleistungs- und Transportsektor. Ja? Warum betone ich das? Das betone ich deshalb, weil bis dato die verarbeitende Industrie noch kaum von Protesten betroffen worden ist. Es gibt einige Berichte von Foxconn in Shenzhen beispielsweise, wo Arbeiter deswegen protestiert haben, weil sie keine Zuschüsse bekommen haben, die ihnen zugesichert worden sind, weil sie wieder zurück an den Arbeitsplatz gegangen sind. Aber bis dato sind Proteste in der verarbeitenden Industrie noch relativ gering. Meine Einschätzung wäre, dass wenn wir jetzt auf die nächsten Wochen und Monate blicken, dass sich auch im Bereich der Industrieproduktion eine Zunahme an solchen Protesten abzeichnen wird, wenn mehr Wanderarbeiterinnen zurück an die Orte kehren, an denen sie vor dem chinesischen Neujahrsfest gearbeitet haben. Bis dato, es gibt unterschiedliche Einschätzungen, sind erst 60% der chinesischen Wanderarbeiterinnen wieder dorthin zurückgekehrt, wo sie vor dem chinesischen Neujahrsfest gearbeitet haben. Danke.
Ja, danke Daniel und auch danke an Stefan. Wir haben uns ja überlegt, dass, damit wir auch ein bisschen miteinander reden, halt nur nicht in der großen Runde, dass wir jetzt versuchen, das aufzuteilen in kleine Murmelrunden. Das wird normatechnisch für uns gleich umsetzen. Wir hoffen, dass es funktioniert. Jetzt kommt ihr alle wahrscheinlich so nach und nach wieder zurück aus euren kleinen Gruppen und der Murmelrunden. Ich hoffe, es hat einigermaßen gut für euch funktioniert und man hat über verschiedene Ecken miteinander gesprochen. Genau, und die Idee wäre jetzt, ne, wer es noch nicht getan hat, die Fragen ein bisschen ins Pad zu schreiben. Und habe jetzt auch schon gesehen, es gibt sehr viele so verschiedene Fragen, die sich zum einen sehr konkret mit dem Fallbeispiel China beschäftigen und andere, die dann aber noch schon noch wieder ein bisschen darüber hinausgehen, was das halt für die langfristige Entwicklung im Kapitalismus bedeutet, etc. Und ich würde tatsächlich erstmal, bevor wir die großen globalen Fragen bearbeiten, erstmal hingehen und die klar China-bezogenen Fragen mit denen beginnen und dann mal schauen, wie weit wir bis 17 Uhr kommen. Ich würde das versuchen, ein bisschen zwischen Stefan und Daniel abzuwechseln. Wenn das irgendwie geht, wo sind die beiden eigentlich? Ich sehe die gerade gar nicht.
Hallo.
Ah, gut, Stefan ist da. Und genau, und ich würde tatsächlich einfach mal, also war hier tatsächlich auch eine Frage direkt, die auch so ein paar direkt Fragen, ne, an dich irgendwie auch ging in Bezug auf, was haben die deutschen und europäischen Firmen, die in China operieren, von der Corona-Krise und Lockdown beeinflusst? Also glaubst du, dass es einen Fluss von westlichen Investitionen irgendwie gab oder nach China wieder stattfinden wird? Das ist so eine Frage.
Hört man mich? Okay. Ich denke, dass es in der jetzigen Situation erstmal dazu kommen könnte, weil die chinesische Wirtschaft erstmal wieder anspringt, während der Westen quasi in eine wirtschaftliche Krise gerät, dass vor allem chinesische Investitionen nach Europa und die USA fließen können. Deswegen also gibt es auch panische Diskussionen im Wirtschaftsministerium und der neue, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Begriff genau heißt, es gibt einen neuen Fonds, der dann auch zur Verstaatlichung genutzt werden kann, der auch ausländische Übernahmen verhindern soll. Also dass es vielleicht die andere Richtung erstmal geht. Und europäische Firmen, deutsche Firmen haben das natürlich schon bemerkt, gerade im Automobilbereich sieht man relativ deutlich Auswirkungen. Wuhan ist und Hubei ist ein wichtiger Automobilstandort, dass dort wirklich die Angst da war, dass einzelne Teile fehlen. Aber da zum Beispiel bei Volkswagen die Fabriken ohnehin gerade dicht gemacht wurden, ist die Situation da, glaube ich, anders. Ich glaube jetzt nicht, dass erstmal sehr viel westliche neue Investitionen nach China fließen werden. Aber das kann natürlich auch passieren, wenn China jetzt sich stabilisiert, dass das Magnet für irgendwie die globale Ökonomie erstmal wird, aber es ist sehr viel Kristallkugel schauen gerade, weil wir einfach nicht wissen, wie das mit den Infektionen, es eine zweite Infektionswelle in China gibt, kann man einfach nicht bewerten. Aber ich glaube jetzt erstmal, dass chinesische Unternehmen stark aktiv werden in den nächsten ein, zwei Monaten.
Daniel, vielleicht kannst du uns was dazu sagen, wie denn, ob es da irgendwelche sozialen Auswirkungen auf die alltäglichen Lebensbedingungen in China hat und auf das Krisenmanagement vor Ort?
Vor Ort heißt jetzt wo vor Ort?
In China. Also wie die Menschen darauf reagieren, also ne, wie das, was für Auswirkungen das halt dort auf die alltäglichen Lebensbedingungen hatte.
Also zum einen ist es so, dass es in Hubei selbst, also in der am stärksten betroffenen Provinz und auch in der Stadt Wuhan eben in den letzten Wochen oder in den Wochen des Lockdowns auch sehr viele Medien- oder Social-Media-Berichte gab über die Lage vor Ort. Da wurde sehr stark sozusagen auch die Verunsicherung darüber ausgedrückt, dass unklar ist, wie lange das noch dauert, die Gefahr, sich anzustecken, etc. Das war sozusagen ein sehr, sehr zentrales Thema. Teilweise Also in einem größeren Ausmaß, aber ich glaube durchaus bis zu einem gewissen Grad auch vergleichbar mit sozusagen Diskussionen, die wir jetzt mit Freunden sozusagen führen, was die Unsicherheit über die weiteren Maßnahmen betrifft. Ich würde vielleicht an dem Punkt gern noch auf die Rolle von Wanderarbeiterinnen eingehen, weil die für die chinesische Wirtschaft eine sehr zentrale Rolle spielen. Stefan hat es ja schon angesprochen, es gibt im Moment ungefähr 290 Millionen chinesische Wanderarbeiterinnen und die sind sozusagen jetzt erst langsam wieder am Weg zurück dorthin, wo sie in der Regel entfernt von ihren Heimatorten arbeiten. Und ich glaube, dass sozusagen dass Wanderarbeiterinnen von dieser Krise bis dato schon am stärksten betroffen waren und das auch noch in Zukunft sein werden. Was oft vergessen wird, sozusagen, wenn man auf den chinesischen Staat blickt, ist, dass die soziale Absicherung der Beschäftigten in China, wenn sie nicht in staatlichen Unternehmen beschäftigt sind, sehr gering ausgebaut ist. Also es gibt beispielsweise Zahlen, offizielle Zahlen vom chinesischen Ministerium dazu. Jetzt, ich habe da hier jetzt Zahlen rausgenommen aus dem Jahr 2015, wo ganz klar sozusagen hervorgehoben wird, dass beispielsweise nur 15% aller chinesischen Wanderarbeiterinnen eine Arbeitslosenversicherung haben, 19% eine Gesundheitsversicherung haben. Ja? Und diese Situation einer relativ nur geringfügigen sozialen Absicherung und einem sehr großen Anteil an informeller Arbeit in China insgesamt, also Schätzungen gehen davon aus, dass ungefähr 30% bis 60% aller Beschäftigten im urbanen China, also in den chinesischen Städten, informell beschäftigt sind, dass diese Situation, gerade wenn sich sozusagen die wirtschaftliche Situation vielleicht nicht schnell wieder verbessert, sondern auch durch die globale Krise möglicherweise nur langsam verbessern, wenn überhaupt. Ich glaube, das muss man sozusagen im Blick behalten. Konkret zu den Arbeitslosenzahlen, das ist auch immer, es gibt sozusagen offizielle staatliche Zahlen, die man immer mit einem bisschen Augenzwinkern betrachten muss. Aber es gibt jetzt erste Schätzungen, beispielsweise, dass bis dato schon ungefähr 5 Millionen Jobs verloren gegangen sind, durch die Krise, also die Arbeitslosenrate gestiegen ist, auf 6,2% von 5,2%. Und ich glaube sozusagen, dass wir gerade die geringfügige soziale Absicherung von Wanderarbeiterinnen in Zukunft weit im Blick haben müssen, wenn wir uns über soziale und politische Auswirkungen in China, wenn wir uns damit auseinandersetzen.
Danke. Wir haben ja auch so einen starken Block von Fragen, die sich auch so mit Fragen von Gesundheit und Pflege etc. beschäftigen. Ich weiß nicht, wie gut ihr beiden euch damit auskennt, aber vielleicht könnt ihr dann trotzdem was dazu sagen. Also zum einen ist so ein bisschen so die Frage von, wie funktioniert das, ob die chinesische medizinische Hilfe für andere Länder, nachdem sie jetzt ja die eigene Krise mehr oder weniger überwunden haben, was passiert da? Und aber auf der anderen Seite, was wir auch bei uns momentan eine starke Diskussion haben, was bedeutet eigentlich der chinesische Lockdown für die soziale Reproduktion? Gab es da ähnliche Debatten, die wir jetzt in Deutschland und Österreich diskutieren? Weil ja auch ne, durch die Grenzschließung in Europa etc., gerade in der Pflege, fehlt es dann auch an der Mobilität. Also wie hat China darauf reagiert? Weil ich finde tatsächlich auch, das ist zwar, man hört ja, wir haben ein Krankenhaus gebaut, aber wie das drumherum strukturiert worden ist, fehlt es so ein bisschen. Also vielleicht habt ihr da noch mal ein bisschen intensivere Einschätzungen dazu.
Ich kann vielleicht kurz was dazu sagen, wenn das okay ist.
Ja, gerne, Daniel.
Also ich auch bei der Frage muss, oder wenn es um den Pflegebereich geht, muss man, ist es schwierig, zum jetzt schon wirklich klare Einschätzungen oder klare Vorhersagen zu treffen. Und zwar deshalb, weil der Pflegebereich eben in China eben auch in erster Linie von Wanderarbeiterinnen getragen wird. Ja. Und wir es in der Situation eben, wie von Stefan auch nochmal betont worden ist, wir es mit dem Virusausbruch in China im Zeitraum des chinesischen Neujahrsfestes zu tun haben. Was heißt das? Das heißt, dass erstmal der absolute Großteil, also all jener, die noch irgendwie mobil waren zu dem Zeitpunkt, die Zeit mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern verbringen. Das heißt, sozusagen Pflegeaufgaben was Kinderbetreuung beispielsweise betrifft, wurde in dem Zeitraum, also in den letzten Wochen, noch abgedeckt. Wir werden aber jetzt erst sehen, wenn sozusagen der Lockdown aufgehoben wird, wenn Geschäfte wieder öffnen und wenn vor allem Pflegekräfte, und zwar Wanderarbeiterinnen, wieder gebraucht werden, welche Auswirkungen das noch haben wird. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es hier zu Engpässen und zu Mängeln an Arbeitskräften kommen wird, wenn Migrantinnen innerhalb Chinas nicht schnell genug wieder sozusagen zurück in die Städte migrieren können, um dort zu arbeiten. Und vielleicht ein zweiter Punkt noch ganz kurz, weil ich das sozusagen auch, oder weil ich es wichtig finde, sozusagen auch darüber nachzudenken, wie man soziale Kämpfe hier und dort miteinander in Verbindung bringen kann oder wie man sich über Ähnlichkeiten austauschen kann. Es ist eben auch so, dass es sehr viele Berichte in den staatlichen Medien zu den Bedingungen in den chinesischen Krankenhäusern gibt. Es gibt beispielsweise eine Studie, die eben auch von staatlicher Seite veröffentlicht worden ist, dass im zentralen Krankenhaus in Wuhan, im Volkskrankenhaus, 30% oder über 30% sogar der 1500 beschäftigten Krankenschwestern über Depression und andere Angstzustände geklagt haben in den letzten Wochen. Also der Druck, der den medizinischen Kräften in den Spitälern lastet, ist sehr groß und das wird auch in China thematisiert. Offene Proteste dazu gab es bisher nur vereinzelt. Aber es gab sie aber bisher nur vereinzelt. Mit welchen Anliegen? Also in erster Linie ging es bei diesen Protesten darum, in Krankenhäusern, zum Beispiel in der Provinz Shandong, aber eben auch in der Provinz Hubei. Da ging es in erster Linie um so etwas wie Zuschüsse für die überlangen Arbeitszeiten und sozusagen für das gefährliche Arbeitsumfeld. Das war ein zentrales Anliegen. Dann gab es Proteste gegen die Arbeit mit abgelaufenen medizinischen Produkten. Also ich kenne mich da mit der medizinischen Behandlung natürlich nicht aus, aber sozusagen es wurde demonstriert, dass mit diesen Materialien nicht gearbeitet werden kann und dass hier ein neues Material benötigt worden ist. Also das heißt, es gibt auch in China eine Diskussion über die Arbeitsbedingungen im Pflegebereich und vereinzelt auch offene Proteste.
Ja, bevor Stefan vielleicht da auch noch einen Satz zu sagt, vielleicht können wir da noch eine weitere Frage mit einschieben. Ich meine, man sieht ja jetzt dadurch, dass ja auch durch das ganze Lockdown und Verringerung von Flugreisen etc., dass das ja auch eine Auswirkung hat auf Rückgang von CO2-Emissionen etc. Und was bedeutet das denn dann eigentlich für so eine globale Klimabewegung und welche Rolle spielt denn dann auch China darin, in welcher Form sie vorhaben, wieder die Wirtschaft wieder anzukurbeln, ist eine Reduktion von Umweltstandards, die man vorher versucht hatte schon zu implementieren, in dem Zielsetzung Hauptsache die Wirtschaft funktioniert wieder. Ich glaube, das ist noch so eine Frage, die da auch mehrfach nochmal aufgetaucht ist im PET. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, Stefan.
Oh, das ist schwierig. Man sollte nicht zu viel sagen, wenn man selber an dem Punkt nicht so wahnsinnig viel weiß. Ich würde bei dem Punkt, wie versucht der chinesische Staat die Wirtschaft wieder anzukurbeln, das ist jetzt die große Frage, was kommen wird. Es ist relativ klar, dass in den nächsten Wochen, jetzt gerade wenn die Nachfrage aus Europa und den USA einbrechen wird, irgendwas von der chinesischen Regierung, irgendeiner Form Konjunkturpaket, irgendwelche Maßnahmen kommen werden. In den vorherigen Maßnahmen waren jetzt Umweltstandards, soweit ich das jetzt wahrgenommen habe, nicht der Hauptpunkt. Was stark gemacht wurde, wurde zum Beispiel, dass Lohnnebenkosten übernommen wurden durch den Staat für viele Firmen. Es war so ein Punkt, Kredite vergeben wurden, aber es ist alles in einem Rahmen gewesen, der nicht zu vergleichen war wie mit früheren Paketen, also zur Erinnerung, Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 hat China ein riesiges Konjunkturpaket von fast 600 Milliarden Dollar aufgelegt. Das ist bisher noch nicht passiert und irgendwas wird kommen. Der Punkt ist, dass die Handlungsspielräume aufgrund der Verschuldung, die einfach da ist und verschiedenen anderen Faktoren geringer sind und die wirtschaftspolitisch der Wille, jetzt so ein riesiges Paket nochmal aufzulegen, vielleicht nicht ganz so groß da ist wie vor 10 Jahren. Wie das jetzt auf Klimagerechtigkeitsbewegung, Ökologiebewegung sich auswirkt. Ich meine, es gibt einen enormen Rückgang, das zeigen die Zahlen. Ich erinnere mich, dass das ist immer auch ein guter Indikator, um so wirtschaftliche Aktivitäten anzuschauen, dass im Vergleich zum Vorjahr der Energiekonsum, glaube ich, um 40% niedriger war, Ende Februar, März. Ich kann aber jetzt nicht genau, ich meine, Ökologiebewegungen sind oft Proteste, die ähnlich auch wie die Arbeitsproteste sich oft auf einer regionalen Ebene bewegen. Es gibt NGOs, es gibt auch staatliche NGOs und ziemlich auch den Versuch des Staates, also sowas wie einen grünen Kapitalismus durchzuziehen. Aber ich weiß nicht, Daniel, vielleicht hast du, weißt du mehr über aktuelle Ökologieproteste? Da muss ich einfach passen. Also habe ich mich jetzt einfach nicht stärker mit beschäftigt in den letzten Tagen, Wochen.
Gerne, Daniel, wenn du da noch was zu
sagen hast. Nein, mir ist dazu nichts bekannt. Also vielleicht nur ein Aspekt, der jetzt gerade noch umgesetzt wird und der zentral ist für die Unterstützung von Unternehmen, ist vor allem, dass die Abgabe an Sozialversicherungsbeiträgen ausgesetzt wird. Das ist, Sozialversicherungsbeiträge machen einen relativ hohen oder sind machen relativ hohe Summen aus, weil es gibt in China ein formal gesehen relativ gutes Sozialversicherungsgesetz, aber ich habe vorher schon die Realität angesprochen, die damit nicht zu vergleichen ist. Und eine der zentralen Maßnahmen war eben, Sozialversicherungsbeiträge auszusetzen oder das zumindest zu erlauben für die nächsten zwei bis drei Monate.
Ich habe gelesen, der Staat übernimmt die Sozial-, also das ist der Staat
einspringt. Genau, der Staat springt ein, aber nur für die Beiträge, die die Unternehmen leisten müssen. Und in China ist es sozusagen Pi mal Daumen so, dass zwei Drittel der Sozialversicherungsbeiträge von Seiten der Unternehmen geleistet werden und ein Drittel von den Beschäftigten selbst. Und auch das wird sozusagen eine interessante Frage werden, weil dieses eine Drittel an von Beschäftigten zu leistenden Beiträge, diesbezüglich gab es meines Wissens noch keine staatlichen Maßnahmen. Also auch da gibt es eine relativ oder zumindest in dem Bereich relativ einseitige Herangehensweise der Unterstützung der Unternehmen.
Ja, vielen Dank. Wir können hier, glaube ich, wahrscheinlich noch weitere Stunden hier vor dem Computer sitzen und euch zuhören und weiter diskutieren. Wir würden aber trotzdem an der Stelle unser erstes Experiment beenden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Feedback zur Umsetzung uns nochmal geben
würdet. Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast@mosaik-blog.at.